Wie hat sich Breitling im E-Commerce positioniert? Wieso sind Ratenzahlungen so ein Erfolg? Die Fragen und ob sie auch Certified Pre-Owned Uhren verkaufen, das hörst du jetzt im Interview mit Steven Biedert von Breitling. Los rein!
Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops.
Willkommen, ich bin der Michael Nussbaumer, E-Commerce und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Steven Biedert von Breitling. Und vergiss nicht, den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten. Merci und viel Spass. Willkommen, Steven, im Podcast-Interview.
Guten Morgen, Michael. Freut mich sehr, dass ich heute hier darf sein. Und freue mich auch sehr, dass wir heute uns über Breitling und E-Commerce ganz allgemein können, unterhalten.
Das freut mich doch auch. Aber zuerst einmal, wer ist der Steven Biedert?
Ich bin als Managing Director für Breitling Schweiz verantwortlich. Das heisst, ich habe Verantwortung für den ganzen Markt Schweiz bei Breitling, sei es Marketing, Sales, Retail oder auch E-Commerce. Bin jetzt seit 10 Jahren schon bei Breitling, habe initial als Marketing Assistant dürfen anfangen. Und dann relativ früh die ganze Marketingverantwortung übernommen und jetzt eben seit fast 6 Jahren tätig in dieser Rolle und verantwortlich für Breitling Schweiz. Parallel bin ich noch der MAS am machen, also der Master an der Fachhochschule Luzern in Brandmanagement. Unter anderem habe ich ja dann auch dürfen das CS besuchen in E-Commerce und jetzt umso schöner, wenn sich die verschiedenen Welten heute dürfen kombinieren.
Ja, das freut mich natürlich, dass ein Student vom CAS E-Commerce Management jetzt natürlich hier im Interview hat. Das ist natürlich immer auch schön, so können darüber zu schwätzen. Jetzt aber auch die nächste Frage. Wer ist denn Breitling?
Sehr gute Frage. Vielleicht kann man doch ein bisschen ausholen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mit der Uhrenbranche noch nicht so vertraut sind. Breitling ist ein Schweizer Luxusuhrenhersteller mit einer sehr, sehr traditionsreichen Geschichte. Und zwar gibt es Breitling seit 1884, dazu mal gegründet worden vom Leon Breitling in Saint-Imier. Hat sich dann über verschiedene Generationen weiterentwickelt. Und ich glaube, ein wichtiger Meilenstein, den Breitling in der letzten Zeit besonders geprägt hat, beziehungsweise auch Tätigkeit ganz allgemein, ist nach 2017, wo der CEO George Kern hat Führung übernommen bei Breitling und so quasi einen grossen Transformationsprozess hat können einleiten. Also wir haben uns wirklich quasi von einer kleinen Nische kommende Uhrenmarke zu einer von den führenden Brands, darf man glaube ich schon so sagen, in Uhrenbranche dürfen entwickeln. Wir haben ein grosses Produktangebot, können wir vielleicht dann auch später noch ein bisschen darauf sprechen, wo wirklich von Range 3'000 bis 20'000 Franken geht oder noch mehr und haben eine sehr spannende Positionierung dürfen einnehmen. Und von dem her ist das so ein bisschen, glaube ich, der wichtigste Beschrieb, was Breitling anbelangt. Wir auch, sie unterteilt in verschiedene Kategorien. Erst sind Land, wo wir quasi pflegen als 360 Grad Customer Approach, als Erlebnis vor Marken. Und würde mal sagen, das ist so Breitling zusammengefasst als Marke ganz allgemein. Nach wie vor in dem Sinn unabhängig, dass wir nicht Teil sind von einer grossen Gruppe, Uhrengruppe oder Luxusgüterkonzerngruppe, wie zum Beispiel LVMH, Swatch Group oder Richemont, was natürlich uns auch erlebt, sehr agil und doch sehr schnell auf dem Markt tätig zu sein.
Du hast jetzt gerade ein paar bekannte Namen oder grosse Firmen erwähnt. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal so ein bisschen eine Übersicht geben über den Uhrenmarkt. Wer bewegt sich im Uhrenmarkt? Wie positioniert sich da Breitling zu den anderen? Wir kennen ja viele Uhrenmarken, aber wo steht Breitling und wo stehen die anderen ungefähr?
Mhm. Das würde ich mal sagen, ist auch ein sehr spannendes und kompetitives Umfeld ganz, ganz allgemein. Ich glaube, würde man sagen, ganz allgemein ist es prägt zwischen Brands, die Teil von einer Gruppe sind, größere Konzern, eben sehr bekannt LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Swatch Group, natürlich auch hier aus der Region, beziehungsweise eine Schweizer Brand. Dann haben wir auch Richemont, wo ein sehr grosser, bekannter Konzern ist, wo unter anderem Marken wie IWC dazugehört. Und dann hat man auch unabhängige Marken, wie zum Beispiel Shopbar, wo noch nach wie vor ein Familienunternehmen ist. Und wir Breitling bezeichnen uns eigentlich nach wie vor als unabhängige Marke. Wir sind lang auch noch eine von den letzten Familienunternehmen gewesen. Ich durfte am Anfang sagen, Generation Breitling zuerst, 3 Generationen, dann 2 Generationen Familie Schneider. Und jetzt ist Mehrheit von Breitling gehört Partners Group, Private Equity Unternehmen aus der Schweiz auch. Aber für uns natürlich insofern interessant, dass wir nach wie vor unabhängig agieren dürfen. Also ich glaube, das ist doch der Scope von den Unternehmen, von den Konzernen, wie der Markt allgemein aufgeteilt ist. Vielleicht als Positionierung von Breitling, sehr interessant, ich habe es vorher kurz eingetönt oder angetönt, wir haben einen grossen, entscheidenden Transformationsprozess zusammen mit unserem CEO George Kern dürfen einleiten, und wir versuchen uns ein bisschen abzuheben zum traditionellen Luxus. Oder wir versuchen wirklich ein inklusives, entspanntes, cooles, nachhaltiges Kundenerlebnis dem Kunden zu ermöglichen mit unserem Brand, so wie wir uns ausrichten, und versuchen wirklich sehr zugänglich zu sein als Marke, sehr sportlich auch. Natürlich auch der ganze Female-Aspekt für uns sehr, sehr wichtig. Und das führt uns so ein bisschen zum, würde ich mal sagen, hoffentlich Anführer, so ein bisschen im Neo-Luxury-Bereich, so wie wir die Neuinterpretation von Luxus interpretieren. Und auf dem Weg befinden wir uns und auf dem Weg tun wir uns auch positionieren. Könnte jetzt noch viel ausführlicher werden. Ich glaube, wir haben wirklich durch den Transformationsprozess und die Neupositionierung vom Brand wieder an absolute Relevanz gewonnen bzw. gefestigt und dürfen dadurch eine sehr schöne Erfolgsentwicklung mit der Marke verzeichnen.
Was heisst Neo Luxury? Wie definierst du das?
Genau, das ist, ich glaube, das ist eine absolut essentielle Frage, insbesondere bei uns jetzt, bei Breitling, bei dem ganzen Prozess vor Transformation und aber auch das, was man auf dem Markt sieht. Also wir stellen ganz klar fest, dass das Kundenverhalten, insbesondere auch mit der jüngeren Generation, sich wechselt. Ich glaube, der traditionelle Luxus, wie man es früher kennt, wird nicht mehr so viel Platz haben in Zukunft, wie es vielleicht in der Vergangenheit hat. Und darum ist für uns auch eben insbesondere die neue Positionierung sehr, sehr relevant. Also eben, wir sehen uns als casual, als zugänglich. Wir versuchen, so ein bisschen plakative Beispiele, um das Ganze zu erklären. Wir versuchen Verzicht auf rote Teppich, auf Küppel-Event etc. Wir versuchen wirklich zugänglich zu sein als Marke allgemein. Das Thema Sustainability ist natürlich sehr, sehr relevant. Halt einfach einen coolen, lässigen Approach haben und sich so auf der einen Seite natürlich hauptsächlich auch zu definieren bzw. zu differenzieren vor Konkurrenz.
Jetzt, die Uhrenbranche ist jetzt nicht gerade Vorreiter im E-Commerce. Wir haben von verschiedenen anderen Plattformen gehört. Auf das Thema können wir noch Uhren verkaufen. Aber was hat sich da bei den Uhrenherstellern jetzt, vor allem in der Schweiz, oder? Wir sind natürlich bekannt für unsere Uhren. Sind aber auch bekannt dafür, dass wir eher zurückhaltend gewesen sind. Ihr macht schon den ersten Schritt. Aber was tut sich so generell in dem Markt, was E-Commerce angeht?
Mhm. Sehr viel mittlerweile. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig gewesen. Sehr viel insofern, wo sich eben lang nichts da hat, würde ich jetzt mal sagen, im Bereich E-Commerce, wie wir unter anderem auch im CS sehr spannende Diskussionen haben dürfen haben, wo wirklich sehr, sehr spannend ist gewesen, glaube ich. Es ist ein bisschen bedingt durch den Fakt, dass die Uhrenbranche ganz allgemein sehr lang, sehr traditionell, natürlich auch auf der Geschichte etc., sehr traditionell unterwegs ist gewesen, insbesondere natürlich auch prägt durch stationär Handel, wie es andere Branchen auch haben dürfen erleben oder im Leben sein. Und dann kommt einfach auch dazu, dass natürlich Tourenbranche in den vergangenen Jahren durch auch gute Margen, gute Geschäftsentwicklung natürlich sehr stark immer als Gewinner hervorgegangen ist und dann nicht so durch den Drang oder die Notwendigkeit hat gehabt, um eine Transformation einzuleiten. Aber mittlerweile heutzutage mit der ganzen Entwicklung vor Digitalisierung und auch das neue Kundenverhalten, insbesondere vor jüngeren Kundschaft, wo man natürlich absolut so berücksichtigen, hat das dazu geführt, dass mittlerweile sehr viel gegangen ist in der Uhrenbranche. Was heisst das konkret? Auf der einen Seite haben natürlich Marken, diverse Marken, also das sei es bei den grossen Konzernen, sei es bei den unabhängigen Marken, haben angefangen E-Commerce einzuführen, also einen eigenen Online-Shop. Und ich glaube, da sind wir auch mit 2017 einer der Vorreiter gewesen, wo das hat dürfen einführen. Und näher kommt natürlich auch dazu, dass auch die Händler, also unsere Partner, haben angefangen, darf man sagen, endlich auch E-Commerce anzubieten, wo es halt einfach heutzutage absolut relevant ist. Also es hat sich in kurzer Zeit extrem viel getan, halt einfach auch bedingt durch die Marktgegebenheiten, wo natürlich heutzutage nach E-Commerce nicht mehr wegzudenken ist. Auch für uns absolut verankert in der Strategie in puncto Digitalisierung, in puncto Omnichannel-Ansatz etc., wo wir dann sicher später auch noch werden drauf kommen.
Spannend ist natürlich jetzt auch die Frage, wie verteilt sich denn der Umsatz in der Branche? Wie viel geht noch über den stationären Handel, über die eigenen Boutiquen von den Uhrenherstellern und wie viel geht über die Online-Kanäle oder über CPO?
Ja, das ist grundsätzlich, ich glaube, ich kann das so allgemein beziffern, was E-Commerce anbelangt. Es steht auch in den Medien, also ich glaube, darum kann man das sagen. Ich glaube, wir gehen davon aus, dass langfristig in der Uhrenbranche oder bei Breitling E-Commerce-Anteil oder mittelfristig ein E-Commerce-Anteil von 15% möglich wird sein. In der Schweiz sind wir auf sehr, sehr gutem Weg. Es entwickelt sich wirklich sehr gut, sehr positiv aufgrund von den verschiedenen Aktivitäten, die wir machen und der ganzen Aktivierungen. Wir sind noch nicht gerade bei diesen 15%, aber doch in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Bereich. Und dann ist schon so, ich habe eingehend die Tendenz, wo Studie hat hervorgegeben, beziffert, dass einfach wirklich durch den traditionellen Handel auf 40% wird zurückgehen bis 2028 und die Tendenz sehen wir schon auch. Oder? Also wir tun eigentlich so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir die drei Säulen, E-Commerce, Boutique und der stationäre Handel. Und auf der anderen Seite reden wir immer von dem D2C, also Direct-to-Customer Ansatz. Und da sind wir im Moment bei fast 50%. Also wo wir direkten Zugang haben, sei es über Boutique, sei es über E-Commerce. Und das ist, würde ich jetzt mal sagen, sehr hoch und sehr guter Anteil. Aber es ist ganz wichtig, dass natürlich der stationäre Handel, insbesondere unsere externen Partner, sind für uns unglaublich wichtig und wird es auch in Zukunft sein. Aber eben auch unter anderem unterstrichen durch die Studie ist schon so, dass es natürlich ein Shift gibt. Wir sehen auch, dass Läden den stationären Handel zutun in verschiedenen Städten, sei es klein, sei es gross, unabhängig von uns. Also dass der Trend findet unabhängig von Breitling in der Uhrenbranche, aber auch in anderen Branchen statt. Und darum, glaube ich, nimmt das eine ganz natürliche Entwicklung, wo wir natürlich wir als Breitling müssen aktiv gestalten und wo wir auch aktiv am Gestalten sind. Aber das entspricht auch so ein bisschen allgemeinen Wandel auf dem Markt, würde ich mal sagen.
Du hast seit 2017 eher angefangen mit E-Commerce. Was haben die in der Zeit alles so bewegt? So ein grober Schritt vielleicht?
Ja, also wir haben dann in verschiedenen Ländern schon angefangen gehabt, natürlich auch USA, wo es schon länger ein Thema war. In der Schweiz sind wir ein paar Jahre später gewesen. Wir haben, also grundsätzlich ist es einfach wirklich darum gegangen, sehr einfach gesagt, dass wir quasi Uhren verkaufen über E-Commerce, was einfach vorher schlichtweg nicht möglich ist gewesen. Das heisst, wir haben den Online-Shop geschaffen, das Angebot, und haben dann dem einhergehend eigentlich auch verschiedene zusätzliche Programme oder Möglichkeiten von einführen. Wir haben auch immer wieder über Zahlungsmöglichkeiten gesprochen gehabt. Für uns, dazu muss ich mich noch sehr gut erinnern, Gamechamer ist quasi die Ratenzahlung gewesen, die wir dann haben eingeführt gehabt, in der Schweiz. Und das ist so ein okay, würde ich mal so sagen, etwas gewesen, wo am Anfang auf dem Markt mit sehr vielen Fragezeichen ist aufgenommen worden. Okay, gut, wir sind in der Luxusbranche tätig und dir kommen jetzt quasi mit Ratenzahlung als Angebot. Und wir sind einfach absolut davon überzeugt gewesen, unter anderem, weil wir zum Beispiel auch die Erfahrung aus Amerika haben, aber auch wissen, dass in der Schweiz das Kundenverhalten bzw. der Need da war, dass man das so oder kann anbieten, um eben relevant sein am Markt, insbesondere auch für die jüngere Kundschaft, für die zusätzliche Kunden. Eben zuerst mit sehr vielen Fragezeichen verbunden gewesen und für uns sehr, sehr erfolgreich, sehr gut. Und dann sind plötzlich dann auch Händler oder andere Marken sind gekommen, auf das Brett aufgesprungen und haben das auch angeboten. Also das ist so okay, im Zahlungsbereich sehr viel vorwärts gemacht, zusammen mit E-Commerce, aber dann auch mit den verschiedenen Programmen, wo natürlich mit E-Commerce zusammenhängend sind, wo wir verschiedene innovative, würde ich jetzt mal sagen, Projekte dürfen starten.
Also ihr habt eigentlich die Branche ein bisschen beflügelt mit E-Commerce, was natürlich eine super Vorreiterrolle ist. Was ich aber spannend finde, ist die Ratenzahlung. Wie erklärst du dir, dass das so gefragt ist? Ist das eine Zielgruppe, die sich nicht gerade leisten kann, wo ein bisschen das Thema auch Leasing, wie bei dem Auto, durchdruckt? Oder was ist so der Hintergrund, dass Ratenzahlung, weil Kauf auf Rechnung gehören ja viel im E-Commerce. Das ist ja ein sehr wichtiges Zahlungsmittel eigentlich. Zum Teil gibt es ja Firmen, die das für dich abwickeln als Online-Job-Betrieb und dann auch Ratenzahlungen anbieten. Aber dass Ratenzahlungen so ein wichtiger Faktor ist, gehört mir jetzt eher selten. Was denkst du, was ist der Grund bei euch?
Wir sind, ich glaube, selber ein bisschen positiv überrascht sind vom Impact, was gehabt hat in puncto Verkaufsförderung. Ich glaube, das darf man ehrlich zugeben. Für uns ist es einfach insofern relevant, dass man heutzutage einfach muss verschiedene Optionen dem Kunden bieten. Auf der einen Seite wollen wir natürlich unsere Kundschaft ausbauen. Wir wollen nicht nur Kundschaft aufbauen, wir wollen auch insbesondere auch die jüngere Kundschaft natürlich dort dazu gewinnen. Und ich glaube, demhergehend ist es wirklich wichtig, dass man Möglichkeiten schafft für einen Kunden, nicht nur auf Produktseite, nicht nur in puncto Verfügbarkeit, sondern halt einfach auch in puncto Zugänglichkeit. Und wir haben hier nicht davon uns abgehalten, den Schritt nicht einzuführen, weil eben, wie du sagst, ich glaube, es war eine Vorreiterrolle gewesen, beziehungsweise ein Vorreiter-Move gewesen. Für uns ist, ich kann mir insofern erklären, dass man halt einfach Zugang schafft zu einem Produkt, wo man sich vielleicht ad hoc nicht könnte leisten oder wird leisten, aber aufgrund von diesen Zahlungsmöglichkeiten kann man sich natürlich das, gibt es einen anderen Scope und schafft so neue Möglichkeiten. Und ist einfach interessant. Und ich glaube, heutzutage, ich meine, man kann das machen mit einem Auto, wo auch sehr, sehr teuer ist, wo noch teurer ist. Man kann es machen mit einem Fernseher. Ich glaube, man muss die Frage oder einfach den Ansichtspunkt umdrehen. Ich glaube, einfach heutzutage gehört es einfach dazu, insbesondere im E-Commerce-Angebot, dass man das einfach die Option schafft. Für was sich dann der Kunde entscheidet, aufgrund von seiner persönlichen Situation, ist natürlich ihm überlassen. Aber ich glaube, es ist einfach heute ein Tool, das man anbieten muss, um relevant und erfolgreich zu sein im E-Commerce-Business.
Willst du inspirierende Keynotes, Paneldiskussionen und Insights aus erster Hand sowie erstklassiges Networking erleben? Dann nimm am 29. Mai 2024 in Zürich an der SCO teil. The Swiss Conference for Retail and E-Commerce. Buch jetzt unter score.swiss. Ein wichtiger Faktor im E-Commerce in der Uhrenbranche sind ja die sogenannten Certified Pre-Owned Watches. Wir würden es vielleicht auf Schweizerdeutsch sagen, es sind Occasion-Uhren. Einerseits sind es Uhren, glaube ich, die schwer verfügbar ist, wo natürlich dann plötzlich auf dem Markt auftauchen. Es gibt auch Sammlerstücke, die auftauchen. Es gibt vielleicht seltene Uhren, die auftauchen. Es ist ein Markt, wo man schon lange beobachten, wo man sehen, wie Chrono 24, Watchbox und so weiter, die ja sehr stark unterwegs sind, sehr erfolgreich auch unterwegs sind, wo zum Teil ein bisschen, ja, wie wenn man sagen, den Uhrenmarkt ein bisschen untergraben haben, oder? Vielleicht die Marken, die noch nicht im E-Commerce gesehen sind, haben sie Weg gefunden, ihre Uhren irgendwie doch ins Internet zu bringen. Ich glaube, das hat einen recht grossen Impact, gehabt auf die Uhrenbranche, auch ein bisschen Druck ausgeübt, würde ich vermuten. Wie siehst du das? Was ist der Impact von den abgekürzten CPOs auf die Uhrenbranche?
Absolut relevanter Markt geworden, sehr spannend, sehr dynamisch und wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde jetzt mal sagen, aus Anbietersicht, also mehr als Marke, aber auch aus Konsumentensicht. Ich glaube, für beide Seiten sehr, sehr interessant und wie du richtig gesagt hast, sehr stark am Aufkommen. Und ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen als Geschäft von E-Commerce und da darf man auch, wenn man vielleicht vorher immer ein bisschen von der Entwicklung von E-Commerce geredet hat, dann muss schon sehen, also es ist sich sehr viel am tun, oder man rechnet eigentlich davon, dass sich der Online-Handel ganz allgemein bis 2030 wird verdoppeln in der Branche und auch der CPO-Markt wird sich bis auf 35 Milliarden entwickeln weltweit, haben wir uns da zusammen im CS dürfen damit auseinandersetzen, also der Markt und die Nachfrage ist absolut relevant und auch einhergehend mit dem Trend. Also von dem her sicher absolut spot on, was Entwicklung im Markt anbelangt. Sehr, sehr interessant. Certified oder CPO steht ja für Certified Pre-Owned. Das heisst einfach wirklich zertifizierte, wenn du sagst, Occasion-Uhren quasi, wo angeboten werden. Also auf der einen Seite verkauft, aber auf der anderen Seite natürlich gekauft. Es gibt verschiedene Punkte, würde ich mal sagen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die du gesagt hast, ist natürlich sicher, dass man Uhren kann finden oder traden, die eher selten sind, wo man fast nicht mehr kann finden kann. Hat natürlich für absolute Transparenz geschafft, der CPO-Markt, um wirklich die Uhren handeln. Da hat sich natürlich auch, wie man aus den Medien liest und wie man auch weiss, hat sich natürlich sehr, sehr interessante Preisentwicklungen gegeben, von Uhren, die kaum verfügbar sind, zahlt man zum Teil das Zweifache, das Dreifache, das Vierfache, als eigentlich der effektive Marktpreis ist. Auf der anderen Seite, was man auch immer wieder diskutiert oder was man darf quasi sehen, ist, dass natürlich der ganze Occasion oder Certified Pre-Owned Handel ganz allgemein unabhängig von der Uhrenbranche ist allgemeiner Trend, würde ich jetzt mal sagen, unabhängig von unserer Branche. Ich glaube, das tut sich allgemein entwickeln. Der gebraucht Artikelmarkt und auch ist da im Zusammenhang, ich glaube, da ist gerade die jüngere Generation sehr affin drauf, wie es vielleicht eine ältere Generation noch ist. Also zusammengefasst, sehr dynamisch, sehr interessant für die verschiedenen Player am Markt.
Also ich glaube, ein wichtiger Faktor, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist aber auch, dass sie eben certified sind. Also wir reden da, wenn wir vielleicht schon klarstellen, Occasion auf Tutti, Riccardo und überall gekauft die Uhren, weiß ja nie, ob sie gefälscht sind. Das ist schon mal der erste Punkt, oder? Dann weiss nicht den Zustand. Und die CPOs sind ja geprüft von Uhrenmachern, zum Teil mit Garantien, sogar mit Weggarantien versehen. Also ich weiss eigentlich, also wenn ich da etwas kaufe, bin ich auf diesen bekannten Plattformen sicher mal, dass ich ein Stück weit sicher bin, dass ich etwas kaufe, was auch, wo funktioniert. Der Preis ist natürlich immer, wie du sagst, noch Frage. Da gibt es ja auch gewisse Marken, die es auch ein bisschen in die Höhe treiben. Also ich kaufe du und komme aus dem Laden raus und kann sie eigentlich zum doppelten bis zum dreifachen Preis gerade wieder verkaufen. Und das ist ja dann eigentlich nicht Occasion, das ist dann eigentlich eine neue Uhr. Aber es gibt eben auch eine Sicherheit, oder? Also wenn ich auf diesen CPO-Plattformen etwas kaufe, das ist glaube ich schon ein wichtiger Faktor, dass wenn ich jetzt halt ein Breitling für 10'000 Franken kaufe, also 10'000 Franken im Onlineshop ist doch ein rechter Betrag, das sprengt schon manches Kreditkarte, aber ich weiss mindestens, es ist eine echte.
Das ist absolut richtig und die Echtheitszertifikate, die Garantien sind absolut essentiell in dem ganzen Angebot bzw. in dem ganzen Markt und das kann ich allen, die hier zuhören, nur empfehlen, dass das wirklich wichtig ist, dass wenn man sich für so einen Kauf entscheidet, dass natürlich die Echtheitszertifikate Zertifikat und die Garantien vorliegen und auch angeboten werden, aber da machen die globalen Player und die bekannten Anbieter, sei es eben im E-Commerce, aber auch im stationären Handel, wirklich einen super Job und da muss man sich grundsätzlich keine Gedanken machen, aber es ist natürlich schon so, wie du richtig sagst, es geht nur mit dem, also das ist natürlich das A und O, insbesondere bei dem Preissegment, wo wir uns da bewegen, dass natürlich die Garantien vorliegen und häufig ist es ja auch so, dass sei es auf Markenseite oder eben auf Anbieterseite die Uhren revidiert werden, kontrolliert werden, um eben wirklich die Funktionalität gewährleisten und diesbezüglich können wirklich ein super Angebot können am Markt anbieten für einen Käufer.
Dann habe ich auf jeden Fall sicher mehr Garantie als beim nächsten Autokauf, wenn ich einen Breitling kaufe.
Ja, das ist möglich. Das ist gut möglich. Auf jeden Fall absolut ein gut funktionierendes Produkt. Das können wir euch garantieren.
Jetzt hast du gerade die globalen Player erwähnt. Was haben die für eine Rolle in dem Ganzen? Weil einerseits haben wir gehört, dass die Uhrenbranche sich jetzt richtig E-Commerce bewegt. Auch Breitling ist im CPO unterwegs, auf das können wir es noch gerade noch. Aber was haben denn die Player, zum Beispiel Chrono 24 ist ein ganz bekannter, was haben die für eine Rolle in dem ganzen Markt? Haben die noch eine Rolle oder werden das verdrängt von den Brands oder sind die immer noch die den Markt aufmischen?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, sie spielen nach wie vor absolut relevante Rolle, das auf jeden Fall. Ich glaube, sie aufgrund vom Fakt, dass häufig sie eben die sogenannten First Movers waren und sich auch kontinuierlich können weiterentwickeln, nach wie vor Funktionen oder Möglichkeiten anbieten, die natürlich wichtig sind oder entscheidend sind, spielen sie immer noch eine absolut entscheidende Rolle. Was natürlich auch ist, auf der anderen Seite haben natürlich grosse Gruppen, wie wir es eben eingehend davon gehabt haben, wie LVMH, Richemont, haben natürlich dann auch sehr viele Möglichkeiten, weil sie so breit aufgestellt sind, sei es mit den verschiedenen Marken, sei es in den verschiedenen Märkten. Und ich glaube, im Moment ist schon ein sehr gutes Gleichgewicht vorhanden. Hoffen auch, dass es so bleibt, dass Konkurrenz tut, wie man weiss, das Geschäft beflügeln. Ganz allgemein, also von dem her, glaube ich, absolut relevant und interessant. Was man auch immer wieder sieht, ist natürlich, dass verschiedene Marken mit Anbietern zusammenspannen, quasi Collabs gibt. Zum Beispiel Bucher mit Sotheby's oder dann auch Gruppen, Plattformen kaufen oder Anteile kaufen, um eine größere Kontrollfunktion zu übernehmen. Und ich glaube, da gibt es auch Unterschiede zwischen Amerika, Europa und Asien. Also es ist sich sehr viel im Tun, wo man natürlich weiss, aus Anbietersicht, dass der Markt relevant ist und insbesondere auch in Zukunft an Relevanz wird gewinnen. Von dem her ist es sehr dynamisch, aber sehr interessant. Aber auf jeden Fall, die verschiedenen Player haben nach wie vor die Relevanz, die wichtig ist.
Wie geht Breitling damit um? Macht ihr auch etwas im CPO? Sind ihr auf diesen Plattformen selber? Haben ihr etwas Eigenes? Kooperieren? Was alles nutzt ihr?
Also wir haben auf der einen Seite haben wir Kollaborationen mit Partnern, wo wir eingehen, weil wir einfach auf der einen Seite davon überzeugt sind, dass das dazu gehört. Eben, ich rede immer von der Relevanz mit den aktuellen Marktgegebenheiten, dass man das anbieten tut. Was für uns einfach immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir eben Kontrolle haben. Also wir tun lieber einen Partner direkt beliefern, als er sich geht, quasi die Uhren selber sourcen auf dem Markt. So haben wir die absolute Kontrolle. Was für uns wichtig ist, insbesondere im Punkt der Produktgarantie, dass wir eben wissen, von wo die Uhren herkommen und wo sie hingehen, ist natürlich auch für Vertrieb interessant, beziehungsweise für einen Partner, wo er weiss, dass die Uhren, die direkt von uns kommen, natürlich in dem Sinn zertifiziert sind und die notwendige Funktion vorweisen. Also auf der einen Seite arbeiten wir mit dem Partner zusammen. Für uns natürlich auch sehr interessant, direkt mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Auch das haben wir dürfen besprechen anhand vom Studium. Wir haben gerade in USA, wo unser grösster Markt ist, Breitling USA, vielleicht auch interessant zu wissen, für uns nach wie vor der grösste Markt. Und in puncto E-Commerce, glaube ich, Amerika allgemein, unabhängig von der Uhrenbranche, natürlich Europa voraus. Wir haben dort gewisse CPO-Aktivierungen, Aktivitäten schaffen, implementieren. Auf der einen Seite eine Trade-Funktion, wo wir, beziehungsweise eine Trade-Plattform, wo wir ermöglichen, den Kunden oder unseren Kunden, ihre Breitling bei uns zu traden. Also wirklich, man kann eine Breitling anbieten, man kann eine Breitling kaufen, losgelöst von unserem Online-Shop. Natürlich sehr interessant, weil es Traffic bringt, weil es den Produktzyklus von Breitling-Uhren verlängert. Und dann sind wir auch einen Schritt weitergegangen von Trade-Plattform zu Trade-In-Plattform, dass wir Uhren einkaufen oder ankaufen. Und dann eine gewisse Voucher-Funktion generieren im Wert von dieser Uhr, wo sie hat, wo dann eben auf Online-Shop bzw. E-Commerce-Shop bei Breitling kann eingelöst werden. Also das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr interessant. Und das Angebot sind wir jetzt auch im Detailliert prüfen für Europa, aber insbesondere für mich relevant für die Schweiz.
tun die dann die Uhren, die ihr bekommt, von, sind ja verschiedenste Marken, tun ihr sie wieder verkaufen oder tun die über einen Partner verkaufen?
Das ist auch der essentielle Punkt, wirklich auf, das ist absolut die Essenz von dieser ganzen Thematik. Also ich glaube, da sind zwei Sachen relevant, wo man sich muss bei dem ganzen Markt wo man muss berücksichtigen. Auf der einen Seite eben, es ist so, ja, wir haben, wir tun auch andere Uhren ankaufen, die natürlich die nötigen Kriterien erfüllen. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, wie man die Uhren bearbeitet bzw. testet und bewertet. Das geht im Moment Stand heute aufgrund von unserer Struktur und auch vom Involvement vom Personal, was es braucht und auch vom Know-how, können wir das noch nicht intern machen, weil einfach in dem Sinn nicht die Ressourcen vorhanden sind. Also wir haben in Amerika einen externen Partner, den wir kennen, einen zertifizierten Partner, der in diesem Business tätig ist. Er tut auf der einen Seite, wenn es eben nicht Breitling-Uhren sind, wird sich er um die anderen Uhren in dem Sinn kümmern bzw. verkaufen, weil wir wollen nicht mit Uhren von anderen Marken in dem Sinn Umsatz generieren. Und auf der anderen Seite auch sehr, sehr relevant ist natürlich die ganze, was passiert hinter der Fassade, eben nicht nur Auffrischung, Zertifizierung, Preisgestaltung oder Schätzung und das ganze Management. Das passiert auch durch einen externen Partner, weil er das volle Know-how hat, insbesondere auch kann eben beurteilen, jetzt, wenn ich eine Uhr bekomme, eine Uhr A, hat so und so viel Wert, weil sie eben so alt ist, weil sie die Funktionen hat. Da haben wir die Ressourcen noch nicht und dürfen wirklich auf gute Partner setzen. Ist aber auch kein Geheimnis, dass es langfristig interessant kann sein, diesen Prozess zu internalisieren, dass wir wirklich die volle Kontrolle haben. Natürlich dann hauptsächlich nur auf Breitling-Uhren, das ist klar. Aber das braucht noch eine Zeit, wo es doch sehr ressourcen- und Know-how-intensiv ist und wir im Moment erst den Schritt dran sind zu machen, in diesem Markt tätig zu sein.
Du hast einen spannenden Punkt erwähnt, Lebenszyklus verlängern. Was bedeutet denn der CPO für den Lebenszyklus von der Breitling-Uhr?
Ich glaube, ganz allgemein, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, hängt das auch wirklich mit der Nachhaltigkeit von einer Uhr zusammen. Also es ist ja wirklich so, dass Uhren über viele Jahrzehnte, Generationen können in dem Sinn bewahrt werden, gedreht werden. Aufgrund, also ich rede jetzt von Uhren in unserem Preissegment, wo einfach wirklich mit einer absoluten einem super Werk ausgestattet sind, mit einer wirklich super Uhrmacherleistung. Und durch das, dass der CPO-Markt in dem Sinn so eine Wichtigkeit gewonnen hat, eine Relevanz gewonnen hat, ist natürlich auch, sorgt auch dafür, dass die Uhren in dem, dass sie wieder gehandelt werden, natürlich immer wieder konstant zertifiziert werden, konstant geprüft werden. Man sagt auch bei uns zum Beispiel, dass eine Uhr mit Mechanikwerk mindestens alle 2 Jahre mal getestet beziehungsweise alle 4 Jahre eine Revision durchgeführt werden. Das führt einfach natürlich dazu, dass wenn man das macht und den ganzen Prozess, kann man den Lebenszyklus von einer Uhr deutlich verlängern, was, glaube ich, ganz allgemein oder in unserem Verständnis auch bei der jüngeren Generation natürlich ein wichtiger Punkt ist heutzutage beim ganzen Konsumentenverhalten. Und was wir vorher, das habe ich noch nie erwähnt, was für uns in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, CPO verbunden mit der Technologie, wo wir heute haben, ist die NFT-Funktion. Also wir tun jede Uhr, wo heute quasi rausgeht, wo verkauft wird, mit dieser NFT-Funktion beziehungsweise individuellen NFT aktivieren, wo dann auch eben die ganze Traceability kann ermöglichen. Also man weiss genau, wo die Uhr wann ist gsi, bei wem wann revidiert worden ist etc. Also es schafft auch Transparenz. Und die Transparenz im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus sorgt einfach wirklich dafür, schlussendlich für den Konsumenten, aber eben auch für die Uhr, hoffentlich langs einen langen Lebenszyklus geschaffen kann werden, wo in dem Sinn basierend ist auf Echtzeitzertifikat und eben die nötigen Informationen.
Ein wichtiger Schritt hast du vorher erwähnt, das Einbinden vom stationären Handel, Zusammenarbeit mit euren Partnern. Es gibt ja nicht nur pre-owned Watches, es gibt ja auch ganz viele neue Uhren hoffentlich von der Breitling. Wie sieht euer Omnichannel-Ansatz aus? Wie tun ihr den stationären Handel einbinden?
Der Omnichannel-Ansatz ist im Moment auch etwas, wo wir gerade eben im Zusammenhang mit den Diskussionen, die wir jetzt haben dürfen führen, natürlich key ist im Moment. Oder es ist so, dass wir, würde ich jetzt mal sagen, einfach gesagt, in drei Kategorien denken oder arbeiten. Auf der einen Seite haben wir E-Commerce, das eigene E-Commerce, das ich hier im Vordergrund setze. Wir haben den eigenen Handel bzw. Retail, wo repräsentiert wird durch unsere eigenen Boutiquen. Und dann gibt es den klassischen Stationarhandel, wo unsere Partner, durch unsere Partner vertreten werden, also das Geschäft. Sag jetzt mal in Zürich, wo 10 verschiedene Brands hat, wo Breitling Teil davon ist. Und in unserem Sinn ist der Omnichannel-Ansatz ist ja ein sehr grosser Begriff und ich glaube, den kann man aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Wir brauchen und setzen natürlich absolut auf unsere Partner im Wholesale-Bereich, im stationären Handel, das ist ganz klar. Versuchen so zu befähigen mit digitalen Assets, mit digitalem Know-how, dass wir sie wirklich auf das Boot können bringen und dazu motivieren, das Ganze anzugehen. Von dem her schaffen wir so viel Transparenz wie möglich. Wir sind in puncto Produktverfügbarkeit, in puncto Informationsverfügbarkeit. Das ist einfach wirklich heutzutage so kommt, wenn er quasi interessiert ist für einen Breitling, 24/7 die Möglichkeit hat, die Breitling zu kaufen. Oder? Also es ist wirklich aus Marktsicht haben wir die drei Segmente an Vertrieb und aus Kundensicht, und ich glaube, dass es ist vielleicht auch spannend, wie du den Omnichannel-Ansatz siehst, aber es geht nur schlussendlich auch um die Sicht von Kunden. Und global gesehen ist halt einfach unser Ansatz, dass es quasi keine Grenzen mehr gibt zwischen digitalem Kauf oder digitalem Kundenerlebnis und stationärem Kundenerlebnis. Also das muss einfach einhergehend sein. Und dann vielleicht abschliessend noch, wo wir jetzt auch dran sind, wo sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, einfach aus Kundenperspektive, wenn er zum Beispiel bei unseren eigenen Kanälen, sei es E-Commerce oder der Boutique, etwas einkauft, sollten wir auf der ganzen Welt Zugang zu seinen Informationen haben, beziehungsweise den Kunden eben überall können gleich abholen. Also wenn ein Kunde A in Zürich Boutique Uhr kauft und dann er in New York in den Ferien ist und dort in eine Breitling Boutique reinläuft, ist wirklich unser Ziel, dass die Boutique oder die Verkäuferin oder Verkäufer in diesem Laden wirklich von A bis Z über den Kunden informiert sind, um ihm eben so das beste Kundenerlebnis zu ermöglichen.
Ja, es ist spannend, weil so wenn ich von außen jetzt halt nicht Branche-Insider mitbekomme, hat sie auch viel stationärer Handel gehabt, die sich lange schwer da haben eingewiesen. Du hast es am Anfang erwähnt, sie haben sich jetzt endlich in die Richtung bewegt. Ich glaube, die Zusammenarbeit braucht es. Der stationäre Handel ist ja wichtig. Wir wissen ja, dass der chinesische Tourismus und auch andere aus anderen Ländern ist natürlich sehr wichtig für euch, ist ein wichtiger Absatzkanal. Auch mit allen Boutiquen und allem, was ihr weltweit macht, ist halt der Tourismus in der Schweiz immer noch ein sehr starker Abnehmer von Uhren. Es ist natürlich auch ein schönes Souvenir, so eine Schweizer Uhr heizen. Also von dem her, denke ich, ist das ein absolut wichtiger Weg, wo ihr hier geht, und das macht absolut auch Sinn.
Absolut.
Jetzt würde ich noch gerne ein bisschen auf dich eingehen und hätte noch drei abschließende Fragen. Und zwar, was wünschst du dir für eine digitale Funktion für die Uhrenbranche?
Digitale Funktion, vielleicht nicht per se eine Funktion, ich glaube, mit dem Wissen, wo wir Inside Out haben, also bei Breitling, aber auch, wo ich jetzt privat bzw. beruflich privat auch im Zusammenhang mit dem Studium habe dürfen erfahren, wäre eigentlich mein Wunsch, dass sich einfach wirklich die gesamte Uhrenbranche kann digitaler oder den digitalen Weg weiter kann signifikant ausbauen. Ich glaube, viele Marken machen einen super Job, und insbesondere eben auch durch Antriebsfunktionen wie CPO-Markt etc., wo die Branche wirklich geholfen haben, wieder auf Vordermann zu bringen. Eher hoffen wir einfach wirklich auch von unseren Partnern. Ich glaube, das ist im Moment noch so ein bisschen der schwierige Ansatz, auch verständlich, oder? Wir haben die ganze Diskussion gehabt, dass wir wirklich schaffen, gesamthaft als Uhrenbranche, als gesamten Markt, unabhängig in welchem Kontinent oder welche Brand, das man vertritt oder in welchem Kontinent, das man sich befindet, dass man wirklich gesamthaft die Branche noch digitaler kann gestalten. Also wirklich von A bis Z. Ich glaube, wie gesagt, jetzt haben sehr viel Brands, Firmen und Anbieter haben einen grossen Schritt gemacht. Es ist einfach wichtig, dass die letzte Kette vom Markt oder stationären Handel den Move macht, um wirklich können, den Omni-Channel-Ansatz zu ermöglichen, um wirklich auch relevant zu sein in Zukunft, weil wir brauchen unsere Partner auch in Zukunft. Auch wenn wir sehr viel internes Know-how haben, wo wir davon überzeugt sind, dass wir mit dem sehr erfolgreich werden sein in Zukunft. Aber für mich der Wunsch wäre wirklich, dass die Tourenbranche allgemein wirklich jetzt den Weg von Digitalisierung weiterführt, gegenüber anderen Branchen aufholt und wirklich ganz allgemein maximal digital wird aufgestellt sein in Zukunft, um eben die Relevanz aufrechtzuerhalten.
Was ist dein bestes Kundenerlebnis gewesen?
Ja, es ist lustig, wir haben kürzlich davon gehabt, über Kundenerlebnisse. Und ich bin da ein bisschen biased, weil wir versuchen ja als Marke, insbesondere in den Boutiquen, wo wir direkten Zugriff haben, immer ein optimales Kundenerlebnis zu bieten. Und dann gehe ich auch, wenn ich in einen Laden gehe oder wenn ich selber etwas für mich kaufe, gehe ich wahrscheinlich ein bisschen mit einer anderen Ansicht an das Ganze an oder mit anderen Kriterien oder anderem Know-how. Aber vielleicht zwei Elemente. Eins Erlebnis kürzlich. In der SBB sind ja je nachdem aktiv Kaffee servieren, wenn sie durch den Zug laufen. Und ich habe wirklich null Lust gehabt oder nicht Notwendigkeit gehabt für einen Kaffee. Und die Person von SBB hat mir wirklich aufgrund von seine Persönlichkeit und der Art und Weise, wie sie mit mir eine Konversation hat angefangen und mit mir quasi hat den Diskurs geführt, wirklich proaktiven Kaffee verkauft ihr SBB, obwohl für mich eigentlich gar kein Need da ist. Und das ist, was ich damit sagen will, ist so ein bisschen der subtile Ansatz, wo schlussendlich insbesondere im Handel, glaubst du, den Unterschied macht, wenn man eben Personal hat, wenn man Leute hat, die eben auf Personen eingehen können. Und durch Art und Weise, so wie wir es auch versuchen zu machen, jemandem quasi können ein Produkt interessant zu machen und einfach wirklich dazu führen, dass sich die Person wohlfühlt und einfach in einem guten Mut und sich dann eher so kann entscheiden. Also das ist jetzt wirklich ein sehr triviales Beispiel, aber es hat mich wirklich fasziniert, weil wir uns mit dem auseinandersetzen. Aber dann, ich glaube, ich habe auch einen Laden in Zürich, wo ich gerne Businesskleider kaufen und ich gehe eben dort an, wo ich eben ein super Kundenerlebnis habe und es geht einfach wirklich von A bis Z, dass sie wirklich erstens meine Körpergröße kennen, sie kennen meine Interessen und werden super bedient, man wird etwas trinken anboten und darum gehe ich dann auch immer dort an. Und das ist ein bisschen, ich glaube, das, was man sollte, wo auch unser Ziel ist, halt einfach wirklich die Transparenz in diesen Kundeninformationen zu haben, dass man sich einfach wirklich wohlfühlt in ihrer Welt von Breitling. Und jetzt eben zwei Beispiele, glaube ich, wo das so ein bisschen auf einem verschiedenen Level hoffentlich die euch repräsentieren.
Also das Kundenerlebnis in eurer Boutique kann ich absolut bestätigen. Ich darf euch einen Zermatt besuchen und das Erlebnis ist alles andere als erwartet und sehr spannend und sehr positiv. Ich kann es nur empfehlen, jeden Mal vorbeizugehen, sich mal zu informieren und ja, abzuholen auf euch. Das ist definitiv eine Empfehlung.
Das freut mich sehr.
Aber jetzt, Steven, ich gehe mal davon aus, du hast einen Schrank voll Uhren daheim. Wie viel sind es?
Ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, es sind also gut, ich weiß nicht, was für dich viel heisst oder nicht viel. Lass mich zählen, es sind 9 Uhren, davon 8 Breitling. Die erste Uhr habe ich von der Eltern zum Studiumabschluss bekommen. Und jetzt 8 Breitling. Hat auch die neue Navi-Timer darf ich heute tragen, wo wir letztes Jahr 70-jährige Jubiläum haben dürfen feiern. Es ist natürlich so, dass aufgrund von der Funktion sind jetzt nicht alle persönlich mehr. Ich habe das Glück, die dürfen zu tragen. Wir haben natürlich aufgrund von der Funktion Möglichkeit, dass man, wenn man eben unterwegs ist, dass man die neuesten Modelle kann zeigen. Eine schöne Uhr, die mir auch besonders am Herzen liegt, ist von einem ehemaligen Partner, habe ich Breitling Emergency geschenkt bekommen, die erste Generation noch aus 1995. Darf du dir gerne noch mal zeigen, das ist mit der Emergency, die noch den Notfunksender drin hat, dass wenn man quasi auf einer Expedition verloren geht, dass man die Person dann kann finden. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf eine Expedition weggehe, aber ist eine Uhr, die mir gehört. Also von dem her im Moment eine sehr repräsentative Kollektion, verbunden mit verschiedenen Emotionen, sind aber auch nicht alle offiziell mehr. Ich habe einfach die Möglichkeit, die dürfen zu tragen und Breitling entsprechend zu repräsentieren.
Das ist doch schön, dass wenn du im weiten Universum vom Internet und E-Commerce verloren gehst, hast du immer einen Weg, wo du wieder zurückfindest. Und an dieser Stelle, Steven, hey, merci vielmals für den Einblick in den doch sehr bekannten und einen sehr spannenden Brand mit sehr viel Handwerk dahinter, wo jetzt aufs Digitale trifft. Das ist doch eine schöne Symbiose, die sich da ergibt, wie der Kunde es an ein Schweizer Handwerk kommt, aber über digitale Kanäle. Ich finde das eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Ich werde das sicher mit scharfen Augen weiter beobachten, was da alles sich jetzt bewegt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine ganzen Insights. Merci vielmals.
Merci dir vielmals, Michael, dass ich heute hier sein und mit dir zusammen darüber reden. Hat auch mir sehr, sehr viel Spass gemacht und freue mich, wenn wir uns dann wieder sehen oder hören.
Willst du keine weitere Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Hat dir der Podcast gefallen? Dann kannst du ihn auf Apple Podcast und Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und Support vom Podcast. Bis zur nächsten Episode. Ciao.